Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Es könnte so schön sein, wenn. Das ist unser Schwerpunktthema in diesem Jahr. Wir sprechen über Visionen und Utopien, über Veränderungsbereitschaft und Veränderungsangst. Mir gegenüber sitzt der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski. Wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstag, am 7. März auf. Marcel Lewandowski forscht zum Thema Populismus und hat gerade ein Buch fertig geschrieben, das im Mai erscheint, der Titel »Was Populisten wollen«. Außerdem ist er Privatdozent an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
Grüße Sie, hallo.
Es könnte so schön sein, wenn. Wie setzen Linkspopulisten diesen Satz fort?
Normalerweise fragt man immer zuerst nach Rechtspopulisten, da ist es einfach. Bei den Linkspopulisten ist es so, dass die wahrscheinlich die Frage so beantworten würden, es könnte so schön sein, wenn alle gleich wären. Das ist die Grundidee des linken Populismus. Es ist eine Gleichheits- und jetzt bin ich sehr vorsichtig mit dem Begriff Utopie, die im Gegensatz zu dem, was wir so aus diesen klassischen marxistischen Parteien kennen, sehr vage ist, weil sie an eine Idee appelliert, dass das wahre Volk die politische und ökonomische Macht an sich wieder reißen müsste. Also es ist immer so dieses Wieder da drin, damit es im Land gerecht zugeht.
Linkspopulistinnen, würden die das anders fortsetzen?
Im Linkspopulismus ist es so, dass gerade die Geschlechtergleichheit allgemein dort ein wichtiges Thema ist. Das ist natürlich nicht auf den Linkspopulismus beschränkt. Das ist ein Thema, was, man muss sagen, zum Glück im Mainstream angekommen ist. Insofern würde ich sagen, dass sich da wahrscheinlich die Positionen nicht so stark unterscheiden würden.
Sie haben das Stichwort Rechtspopulismus erwähnt. Es ist natürlich klar, mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen, mit Blick auf die Umfrageergebnisse, dass das dominierende Thema ist. Also, was ist die Vision von Rechtspopulisten? Wie setzen die den Satz fort, es könnte so schön sein, wenn?
Wenn es wie früher wäre.
Und wann ist früher?
Das Früher, das die Rechtspopulisten meinen, ist ein mythisches Früher, das eigentlich gar keinen genauen zeitlichen Bezugspunkt braucht. Das wird manchmal durch so Eckpunkte, Wegmarken, die als gut, als Zeichen dafür, dass es besser war, dargestellt. Das können Politiker sein. Unter Kohl hatten wir dergleichen nicht. Manchmal auch unter Schmidt hatten wir sowas nicht. Früher waren Politiker noch Charakterköpfe. Früher konnten wir für den gleichen Betrag, den wir heute für X bezahlen, noch so und so viel kaufen und so weiter. Der Kollege Jan Werner Müller, der auch zum Populismus publiziert hat, der hat von Volksgeist gesprochen. Und das kann man so ein bisschen in so eine Richtung deuten, dass früher, dass die Rechtspopulisten meinen, das ist eine Verklärung eines Zeitpunktes, an dem das Volk ganz es selbst war. Die Idee dahinter ist aber, dass man damit mitsagt, man hat uns dieses Früher genommen. Das ist viel wichtiger, als einen konkreten Bezugspunkt in der Vergangenheit zu haben. Dieses Wichtiger ist zu sagen, jetzt ist es anders und schlechter, weil die da oben uns das weggenommen haben.
Ist eine Verfallserzählung.
Richtig, richtig.
Und auch da die Frage, würden Rechtspopulistinnen den Satz anders fortsetzen als die Männer?
Ich glaube, wir sehen bei den Rechtspopulistinnen ganz ähnliche Themensetzungen, ganz ähnliche Positionierungen wie bei den Männern auch. Ich finde sogar, wenn wir uns beispielsweise Marine Le Pen, aber insbesondere Giorgia Meloni ansehen, nochmal eine Verstärkung dieses Anti-Woke und Anti-zeitgenössische Familienstrukturen und Familienpolitik. Da geht es dann nochmal darum, auch selber dieses echte Früher verkörpern zu wollen. Ja, also Giorgia Meloni, die über sich sagte, ich bin Christin, ich bin Frau, ich bin Italienerin, ich bin Giorgia. Ja? Aber was die Position an sich angeht, glaube ich, der Unterschied zu den Männern ist gar nicht so groß.
Obwohl ohne bestimmte gesellschaftliche Veränderungen, die ja nun gerade das Thema Chancengerechtigkeit für Frauen ja betreffen, wäre doch Giorgia Meloni gar nicht so weit gekommen, wie sie jetzt ist. Und auch Alice Weidel nicht, ja, bei ihr nicht nur, weil sie Frau ist, sondern weil sie auch in einer Partnerschaft mit einer Frau lebt. Also da ist ja offenkundig ein Widerspruch zwischen der Verklärung von früher und einer Entwicklung, von der man als Frau selber profitiert.
Die Rechtspopulistinnen würden von sich selber sagen, das waren nicht die Strukturen, das war ich selbst. Und das müssen sie auch sagen, so glauben sie wahrscheinlich, weil sie dann auch als starke Anführerinnen dastehen, weil ironischerweise der Druck auf Frauen besonders stark und besonders hart in der Politik zu sein ja noch mal größer ist als auf Männer.
Politikwissenschaft bedeutet auch, eine saubere Begrifflichkeit zu wählen. Was unterscheidet populistisch von populär?
Na, populär ist beliebt und populistisch bedeutet im Wesentlichen, dass wir zwei Dinge vorliegen haben. Das eine ist der Bezug auf ein Volk, von dem gesagt wird, es habe einen gemeinsamen politischen Willen und das als moralisch gut dargestellt wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es muss eine Abgrenzung geben gegenüber einer politischen Feindgruppe, nämlich denen da oben, dem politischen Establishment, das auch als homogen dargestellt wird, aber als moralisch verdorben. Wenn beides zusammenkommt und nur dann können wir vom Populismus sprechen. Es gab schon Parteien, die eben nur Anti-Establishment waren und nicht diesen Bezug zu einem vermeintlich homogenen Volk hatten, zum Beispiel die frühen Grünen.
Und was unterscheidet jetzt rechtspopulistisch von rechtsradikal?
Ja, im Englischen gibt es einen Begriff, der sperrig ist, aber eigentlich besser und präziser. Der nennt das Ganze nämlich Populist Radical Right, also populistische radikale Rechte. Der Rechtspopulismus ist in sich radikal. Es ist Populismus plus rechtsradikale Ideologie. Aber nicht jeder Populismus muss radikal sein. Es gibt beispielsweise auch in der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung einen Populismus, der überhaupt nicht rechts und auch nicht radikal ist.
Ist dieses Radikale, dieser eliminatorische Gedanke, also die Vorstellung, wenn die weg wären, ja, also die, die nicht zum wahren Volk dazugehören, meistens aufgrund rassistischer Kriterien, wenn die weg wären, dann wäre es hier schön? Ist das das, was das zum Radikalen macht?
Ja, verschiedene Dinge machen das zum Radikalen. Das gehört dazu. Also das würde man jetzt unter Antipluralismus fassen. Aber dann kommt es ja auch noch darauf an, dass man beispielsweise bis an die Grenzen dessen gehen will, was die demokratischen Verfassungen formal noch erlauben. Auch das ist radikal. Im Gegensatz zu extremistischen Bewegungen, die eine Ideologie haben, die die gesamte Verfassung zugunsten einer anderen Systemform überwerfen wollen. Das sagen die Rechtspopulisten in der Regel in dieser Form nicht, wobei die Übergänge dann natürlich auch fließend sind. Also rechtspopulistische Parteien sind eben auch rechtsradikale Parteien. Die sind aber zugleich auch Plattformen für Extremisten. Das sehen wir immer bei der AfD. Die AfD ist insgesamt, müsste man sie aus der Forschung als populistische, rechtsradikale oder eben rechtspopulistische Partei bezeichnen. Aber sie hat extremistische Vertreter, eben auch solche, die man als Faschisten bezeichnen darf in ihren Reihen.
Ein Schlüsselbegriff, Sie haben den jetzt ja auch schon mehrmals benutzt, ist dieses wahre Volk. Und die Vorstellung, es gibt einen Volkswillen, der ist irgendwie einheitlich. Und es gibt Eliten, die verhindern, dass dieser Volkswille zum Durchbruch kommt. Ist das eine Fundamentalopposition zu dieser parlamentarischen Demokratie, die ja nun nicht von einem Volkswillen ausgeht?
Es ist eine Fundamentalopposition zunächst einmal gegenüber den politischen Eliten. Die Rechtspopulisten sind beispielsweise in der Regel nicht gegen Wahlen. Wenn sie dran sind, verändern sie oftmals zu ihren Gunsten. Das sieht man in Ungarn. Sie verwerfen eigentlich nicht die Idee des Pluralismus. Sie sagen aber, wir stehen für die schweigende Mehrheit. Und die anderen sind eigentlich völlig aufgeblasen, was ihre Wahlergebnisse angeht, weil sie für das, was das wahre Volk will, eigentlich nicht stehen. Was aber die Populisten abschaffen wollen, das ist das politische Establishment. Die wollen nicht unbedingt die Institutionen zerstören, sondern die sagen, wenn die Institutionen mit unseren Leuten besetzt sind, die alle den wahren Volkswillen kennen, dann herrscht auch wieder richtige Demokratie. Und insofern ist der Populismus illiberal. Illiberal bedeutet, er widerspricht bestimmten Grundprinzipien der Verfassungsdemokratie. Er ist aber nicht rundheraus antidemokratisch, weil er beispielsweise von sich immer noch behauptet, wir wollen auf Basis des freien Willens des Volkes regieren. Und das können wir auch, denn wir wissen ja, wie der aussieht.
Das lässt sich leicht widerlegen. Also einfach, wenn man schon nur Umfrageergebnisse oder ja auch Wahlergebnisse dann anschaut, dann stellt man ja fest, nehmen wir jetzt die AfD in den Bundesländern, die in diesem Jahr wählen, die liegt bei über 30% in den Umfragen. Das bedeutet aber ja im Umkehrschluss, rund 70% würden die nicht wählen. Warum zieht trotzdem diese Erzählung, einen wahren Volkswillen zu verkörpern? Das beeinflusst ja auch die anderen Parteien, merkt man ja, was Aiwanger zum Beispiel gemacht hat.
Ja, oder auch Friedrich Merz. Das Erste ist, glaube ich, dass man sich nochmal vor Augen halten muss, Menschen, die solche Parteien wählen, etwa in Deutschland die AfD oder in Österreich die FPÖ, die haben oftmals populistische oder autoritäre Einstellungen. Das ist das Erste. Das ist kein Zufall. Das sind keine Protestwähler oftmals, sondern die glauben wirklich an das Demokratie, das, selbst wenn es sehr vage ist, das vage Demokratiemodell, was dort propagiert wird. Punkt eins. Punkt zwei. Was wir beobachten können in diesen Wählermilieus ist anscheinend Konsensdenken. Und das bedeutet, dass Menschen glauben, dass sie zu der relevanten Mehrheit gehören, beziehungsweise diese relevante Mehrheit denkt wie sie selbst. Ich als einfacher Bürger. Da ist ja schon mit drin, dass man für bestimmte Leute spricht. Menschen, die auf Demonstrationen beispielsweise Plakate hochhalten, der Klimawandel geht uns, Entschuldigung, ich zitiere hier, am Arsch vorbei. Da spricht der ja nicht nur für sich selbst, sondern eben für andere auch. Und wir wissen, dass es tatsächlich in diesen Wählermilieus die Vorstellung gibt, ganz jenseits von Wahlergebnissen, was ich denke, denkt auch die eigentliche Mehrheit. Und das ist natürlich, das führt natürlich zu kognitiver Dissonanz. Und da gibt es dann verschiedene Strategien, wie man das auflösen kann als Individuum. Ne? Man kann sagen, die Umfragen sind gefälscht, man kann sagen, die Wahlen sind gefälscht, in den USA ist das ganz wichtig. Man kann sagen, die haben es noch nicht verstanden, wo ihren Interessen liegen und so weiter. Aber dieses Scheinkonsensdenken ist in den Wählermilieus dieser Parteien ganz wichtig.
Sie hören die Sendung Kulturfragen. Mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski spreche ich über populistische Visionen. Diese Vorstellung, wenn sich ein Volkswille durchsetzt, vorhin haben Sie es so genannt, da gibt es auch eine Verbindung zum moralisch Guten. Also dieser Volkswille ist das moralisch Gute. Ein Wille, der damit verbunden ist, dass bestimmte Menschen hier nicht mehr leben sollen. Was ist daran moralisch gut?
Na, aus deren Sicht ist das moralisch gut. Aus deren Sicht
welche Moral ist das?
Na, das ist die Moral der Autochtonen. Das ist die Moral der vorher Dagewesenen. Das ist die Moral derer, die praktisch qua Geburt das Recht haben, die Gesetze hier zu machen und die auch zu ihren Gunsten zu machen. Man muss sich, glaube ich, vor Augen halten, dass diese Idee der richtigen Moral und des moralisch Guten im Populismus in so einer sich selbst bestätigenden Schleife von diesen Parteien immer wieder aufgegriffen wird, von Menschen auf Social Media immer wieder aufgegriffen wird, in deren Kommunikationen beispielsweise auf Telegram immer wieder aufgegriffen wird, die bestätigen sich ja gegenseitig darin, die Richtigen und die Guten zu sein und die anderen sind die Feinde.
Bei gleichzeitiger Diffamierung andere als Gutmenschen oder
richtig.
Wokeness und was es da alles so als Feindbild gibt.
Ja.
Moralisierung, ne? Das wird ja dann anderen gern vorgeworfen.
Richtig, ja. Richtig. Das Problem der vermeintlichen Moralisierung ist ja, dass man sagt, die da oben wollen uns eine Elitenmoral aufdrücken. Ja, da kommen, das große Feindbild sind ja gerade die Grünen, die kommen jetzt praktisch dahin und sagen uns, was wir zu denken haben. Und da spielt dieser Anti-Elitismus eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Sie haben vorhin die anderen Parteien schon kurz erwähnt. Da ist es ja verführerisch, um sich gegen diesen Vorwurf der Eliten des Abgehobenseins zu verwahren, ähnlich zu sprechen und zu sagen, als CDU-Politiker, FDP-Politiker, aber auch SPD-Politiker zu sagen, na, ich verstehe die Sorgen. Wir sind auch diejenigen für die Menschen, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Ist ja so eine beliebte Erzählung. Was bedeutet das dann, wenn zumindest Teile dieses populistischen Narrativs übernommen werden von anderen Parteien?
Also erstmal Frank Decker, der Politikwissenschaftler an der Uni Bonn, der hat mal gesagt, wo Demokratie ist, ist auch immer Populismus. Und ich glaube, das ist das eine. Also dass Politiker in einem System, das auf Wahl basiert, versuchen, sich mit dem Volk gemein zu machen, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das, was tatsächlich diskursverändernd wirkt, ist der Versuch, nicht nur wie die Populisten über Volk und Eliten und Demokratie zu sprechen, sondern sich ihren Positionen und ihrer Rhetorik anzugleichen.
Zahlt sich das denn aus? Das ist ja wohl die Hoffnung, die immer dahinter steht.
Nein, das zahlt sich nicht aus. Also es ist nachvollziehbar, dass beispielsweise konservative Parteien, ich sage immer, den Wählern der Rechtspopulisten auf halbem Weg entgegenkommen wollen. Das ist nachvollziehbar als Strategie. Wir wissen aber aus der Forschung, dass sich das nicht auszahlt. Es passiert entweder nichts auf dem Wählermarkt, es hat keinen Effekt, oder aber die Rechtspopulisten werden im Schnitt sogar noch gestärkt. Insofern ist diese Strategie, egal wie man jetzt selber beispielsweise zur Migrationspolitik steht, nicht zu empfehlen.
Inwiefern kommt es auf die Konservativen ganz besonders an? Kann man ja in den USA auch gut beobachten, wo sich die Frage immer stellt, sind sie noch konservativ oder sind die schon rechtsradikal oder rechtsextrem?
Ja, die Parteien in den USA sind ja auch nochmal ein bisschen pluralistischer, aber man kann schon sehen, dass die Republican Party inzwischen eine autoritäre und rechtspopulistische Partei geworden ist während der Trump-Präsidentschaft und das hat sich jetzt nochmal verstärkt. Insgesamt ist es aber in Demokratien so, dass der Erhalt der Demokratie nicht ohne die Konservativen funktioniert. Und zwar deshalb, weil die Konservativen an einem bestimmten Punkt in pluralistischen Demokratien in der Situation sind, stützen sie die Rechtspopulisten oder stützen sie sie nicht? Also beispielsweise, wenn es um Koalitionen geht. Aber auch wenn es darum geht, gegenüber ihrem eigenen Milieu nicht als Imitatoren der Rechtspopulisten zum Teil aufzutreten, sondern als Verteidiger der Demokratie gegenüber dieser real existierenden Gefahr. Und da ist die Frage, ob den Konservativen das zurzeit gelingt. Ich glaube, gerade in Deutschland sind die Christdemokraten und Christsozialen nicht ganz sicher, wie sie umgehen sollen mit dieser rechtspopulistischen Bedrohung.
Nun gibt es seit einiger Zeit diese großen Demonstrationen, die ja im Grunde auch den Gedanken haben, nein, nicht ihr von der AfD verkörpert die schweigende Mehrheit, sondern wir sind die Mehrheit. Und deshalb sind die Zahlen auch so groß. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann wäre es schon wichtig, dass gerade auch die Konservativen Teil dieses breiten Bündnisses sind. Also, dass die sich an solchen Demonstrationen beteiligen, dass sie dazu aufrufen.
Absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist, dass es dort den Schulterschluss des, sagen wir mal, Verfassungsbogens gibt, weil natürlich ansonsten womöglich bei vielen Demonstrationen einfach nur das linksliberale Milieu ausmobilisiert wird. Es aber wichtig ist zu sagen, dass alle Parteien sich da unterhaken und bei allen Unterschieden, die sie in der Sache haben, sagen, hier ist eine Partei, die, was unsere Demokratie betrifft, von außen kommt und diese Demokratie, die wir haben, nicht will. Sie ist für uns nicht satisfaktionsfähig.
Und der Verfassungsbogen geht von der Linkspartei bis zur CDU-CSU.
Also CDU-CSU auf jeden Fall. Bei der Linkspartei ist es so, dass sie ein Grenzfall ist. Ich würde sagen, bei manchen Landesverbänden sieht man schon, dass die auf dem Boden der Verfassung stehen. Also etwa in Thüringen hätte ich da jetzt bei Herrn Ramelow keinen Zweifel. Aber natürlich gibt es auch andere regionale Gruppen der Linkspartei, die sind eben auch nicht demokratisch, nur eben aus der anderen Richtung. Und da ist es dann nachvollziehbar natürlich, dass man als Union auch mit denen nicht zusammenarbeiten will, weil das gegenüber der eigenen Klientel ja auch wieder schwierig zu vermitteln ist.
Wir haben jetzt zum Thema Visionen von Rechtspopulisten über das Früher gesprochen, also eine Vision, die irgendwie in einer unbestimmten Vergangenheit liegt, was das ja dann auch sehr anschlussfähig macht, wenn man das so unbestimmt lässt. Was könnten denn die Parteien des Verfassungsbogens, wie Sie das gerade genannt haben, dem an positiver Vision entgegensetzen?
Es ist erstmal wichtig, dass die Parteien sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine thematisch noch nicht wirklich neu sortiert haben. Insbesondere in Deutschland nicht. Die Ampel ist da kalt erwischt worden und bis heute steckt sie eigentlich in einer Krise. Nicht nur kommunikativ, sondern auch was die eigene Zusammenarbeit angeht. Da ist das Großprojekt so ein bisschen abhanden gekommen. Ich glaube, dass es wichtig ist für die anderen Parteien, den Rechtspopulisten thematisch nicht nachzulaufen, sondern sich zu fragen, warum ist es eigentlich so, dass Menschen das Thema Migration auf einmal so wichtig ist? Nicht zu sagen, wie kriegen wir sie von ihrer Position weg, weil wir die für moralisch falsch halten gegenüber Geflüchteten beispielsweise, sondern zu fragen, warum ist das überhaupt so bedeutsam, dass die plötzlich die AfD wählen dadurch?
Warum ist es so bedeutsam?
Na, man spricht da von der Aktivierung populistischer Einstellungen. Ja, also Menschen beispielsweise hatten schon in den 90ern vielleicht negative Einstellungen zu Geflüchteten, haben aber vielleicht die SPD gewählt, weil sie ihren ökonomischen Fragen vertraut haben. Das tun sie vielleicht jetzt nicht mehr. Und dann kommen die Rechtspopulisten und bieten ihnen ein Feindbild und dann kommen diese negativen Einstellungen gegenüber Geflüchteten beispielsweise zum Tragen und führen dann zur Wahl der AfD. Sehr einfach jetzt erklärt, das ist natürlich in Wahrheit wie immer komplexer. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht unbedingt Visionen zu entwickeln, da wäre ich schon eher bei Helmut Schmidt, was das angeht.
Zum Arzt gehen.
Genau. Aber ich glaube, dass es auf der Sachebene nicht von heute auf morgen, aber langfristig durchaus gelingen kann, die großen Fragen, mit denen wir uns jetzt befassen, Demokratie, Klima, auch ökonomische Stabilität im Klimawandel und dergleichen, zu bearbeiten, ohne tagespolitisch dem Migrationsthema hinterherzulaufen und da mal einen rauszuhauen, weil man möchte, dass die Wählerinnen und Wähler zurückkommen.
Die Alternative für Deutschland hat es ja schon in ihrem Namen, Alternative, sie sieht sich selbst als etwas ganz anderes. Was das andere ist, darüber haben wir vorhin gesprochen. Es ist vor allem dieser Begriff des wahren Volkes und der Demokratiebegriff, der damit zu tun hat. Wenn ich jetzt mal unsere Branche anschaue, den Journalismus, dann treibt uns eigentlich, seit es die AfD gibt, die Frage um, sollen wir mit dieser Partei, die sich selbst anders nennt, auch anders umgehen? Andere Fragen stellen? Sollen wir sie überhaupt einladen? Sollen wir sie live interviewen? Fragen, die wir uns ja bei anderen Parteien so nicht stellen. Wie ist da Ihre Position?
Das ist die große Gretchenfrage, soll man denen eine Plattform bieten oder nicht? Und ich glaube, das habe ich im Buch auch so benannt, es bedarf keiner Plattform, es bedarf einer Arena. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit diesen Parteien durchaus auch im öffentlich-rechtlichen Raum geführt werden kann. Denn diese Parteien sind ja da und sie sind relativ groß, auch was ihre Stimmzahlen angeht. Da gibt es also gute Argumente für. Aber wenn man sagt, man darf sie nicht anders behandeln, dann vergisst man einen wesentlichen Teil, der zu diesen Parteien gehört. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Das bedeutet, sie hat eine bestimmte Ideologie und diese Ideologie geht hinein bis in die Sprechakte im Studio oder im Fernsehen. Ja? Und ich glaube, dass es Aufgabe von Journalismus ist, aufzuzeigen, was da gerade passiert, warum so gesprochen wird und was dahinter steht. Beispiel Sommerinterview mit Björn Höcke im MDR, wo dann der Journalist, Herr Sänger, Herrn Höcke interviewte und ab und zu mal so andeutete, sie werden als extremistisch bezeichnet und so weiter, aber dann auch ihn an anderer Stelle wieder ausreden ließ. Und dann sagte beispielsweise Höcke etwas von Gleichschaltung im Föderalismus. Und dann sagte Herr Sänger nur, Gleichschaltung problematischer Begriff. Und da würde ich sagen, natürlich ist das eine sehr, sehr schwierige Situation, aber eigentlich muss man sagen, was wird da gerade gesagt und warum? Da geht es um die Diffamierung von Demokratie und da wird ein Begriff aus der Nazizeit verwendet, um sozusagen das maximal Negative über die Demokratie auszusagen. Das heißt, wir gehen hier aus der Frage des Sachproblems schon wieder raus. Aber das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig, weil das bedeutet Training. Das bedeutet mehr als Recherche. Das bedeutet auch, auf so eine Person dann live auch reagieren zu können. Und das ist nicht einfach und das ist eine andere Form von Gespräch.
Das heißt, Sie glauben immer noch, dass Interviews der Entlarvung dienen können? Ich würde ja sagen, das ist doch eigentlich alles längst entlarvt. Die Strategien sind offengelegt. Wir haben die Korrektivrecherche. Was kann da noch kommen?
Also erstmal muss man sie nicht zwingend interviewen. Ich glaube, es gibt auch schon, glaube ich, bei manchen so eine Lust, sie einzuladen, weil sie irgendwie für Skandal sorgen und das macht interessant. Ich glaube, das ist auch so ein Denken, was nicht unbedingt förderlich ist. Das andere ist, die Frage ist, wen erreicht man? Es gibt immer noch einen Teil von potenziellen AfD-Wählern, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wie wir es kennen. Und die, glaube ich, wenn man aufzeigt, was da passiert, vielleicht ist das auch das, was wir nach der Korrektivrecherche jetzt gesehen haben, ein Stück weit davon abrücken und sagen, na, das ist mir doch ein bisschen zu heikel. Ja, ich habe was dagegen, dass in Anführungszeichen alle hier reinkommen. Ich benutze jetzt so einen Begriff, der da gerne fällt, wenn es um Migration geht. Aber das ist mir doch zu hart. Ne? Und wenn man die erreicht, dann ist es natürlich gut. Man darf natürlich auf der anderen Seite nicht erwarten, dass man durch Entlarvung dann dazu kommt, dass kein Mensch mehr AfD wählt. Das wird natürlich nicht passieren. Aber mein Punkt ist der, um das zuzuspitzen, wenn man sie schon einlädt, dann muss man sie auch richtig befragen.
Bis zu den Landtagswahlen ist es noch eine Weile hin. Vorher kommen noch die Europawahlen. Was bedeutet das für diese Demonstrationen? Sollten die so weitergehen? Sollte etwas dazukommen?
Ja gut, die Demonstrationen, da wissen wir erstmal gar nicht, wie stark der Effekt ist, den sie haben. Natürlich, die AfD verliert in Umfragen. Jetzt erstmal, also die schwächelt ein bisschen. Aber wir wissen nicht genau, ob das wirklich durch die Demonstration kommt. Kann auch was anderes sein, beispielsweise das BSW. Wenn aber man sich davon verspricht, dass diese Demonstrationen einen Effekt haben, dann müssen die auch weitergehen. Bis zur Europawahl ist im Juni, ist es noch eine ganze Weile hin. Und wenn diese Demos einen unmittelbaren Effekt auf die AfD-Umfrageergebnisse und dann auch die Stimmergebnisse haben sollten, dann nicht, wenn sie jetzt aufhören. Aber da haben natürlich die Verbände und die Parteien auch eine Rolle zu mobilisieren. Ich bin aber skeptisch, dass sich das so halten lässt. Also ich glaube, dass die Zahlen der Demonstrationen in den nächsten Monaten auch deutlich runtergehen werden.
Und das bedeutet dann was?
Naja, da wir nicht wissen, welchen Effekt Demonstrationen genau haben, können wir noch nicht sagen, was das genau bedeutet. Ich vermute aber, dass die Stimmennachteile oder diejenigen, die von der AfD, die potenziellen Wähler, die von der AfD wieder abwandern, wir reden ja über Umfragen, die Zahl wird nicht so groß sein. Ich glaube, die AfD und auch die anderen Rechtspopulisten in anderen Ländern im Übrigen, die werden bei den Europawahlen relativ stark abschneiden.
Macht Ihnen das Angst?
Jetzt fragen Sie natürlich nicht den Wissenschaftler, sondern den Bürger.
Für die letzte Frage.
Für die letzte Frage. Ich glaube, mir macht nicht unbedingt Angst, was die Rechtspopulisten tun, sondern was mich besorgt, ist die Frage, wie die anderen Parteien mit ihr umgehen. Und wenn die anderen Parteien sich in ihre Richtung bewegen und vielleicht sogar in irgendeiner Form bereit sind, auf Länderebene mit ihr zu kooperieren. Und wir haben da schon einige Ballons gesehen, die da aufstiegen. Dann glaube ich, gehen wir in eine Richtung, die für die Demokratie problematisch sein kann. Ja.
Herr Lewandowski, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, Sie hörten die Kulturfragen mit Marcel Lewandowski über die Visionen, über die Zukunftsvorstellungen von Populisten. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.